glaube, das wissen viele gar nicht. Es geht ja nicht um Daten, sondern es geht um den Schutz jeder einzelnen Person. Also es geht um den Schutz der Menschen.
Leben, Pflege, digital. Der Podcast rund ums Thema Pflege 4.0.
Datenschutz ist Menschenschutz, ein Podcast aus der Lebenpflege-Digitalserie, moderiert von Jens Lauer. Im Bereich der Digitalisierung in der Pflege geht es naturgemäß ganz viel um Informationen, die zwischen verschiedenen Akteuren im Gesundheitsbereich über Patienten und Patientinnen ausgetauscht werden können bzw. könnten. Beispielsweise wird es bald möglich sein, dass eine Klinik einem Pflegedienst online Informationen über den Gesundheitszustand eines Patienten, der bald entlassen wird, übermitteln kann, sodass der Pflegedienst, sobald der Patient wieder zu Hause ist, direkt perfekt mit seiner Pflege beginnen kann. Oder eine Ärztin stellt für eine Patientin, die nicht in die Praxis kommen kann, digital ein Rezept aus, damit diese dann direkt zur Apotheke gehen kann, um sich dort ihr Medikament abzuholen. Diese Szenarien ließen sich noch beliebig erweitern, aber bereits jetzt wird deutlich, dass die hier übermittelten Daten Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand eines Menschen zulassen. Diese Informationen können den körperlichen, geistigen, aber auch seelischen Zustand eines Menschen betreffen. Dabei fallen aktuelle Informationen an, aber ältere über vorherige gesundheitliche Zustände geraten nicht in Vergessenheit. Aus unserer Sicht, aus der Sicht von Leben, Pflege, Digital, gibt es kaum sensiblere Informationen über Menschen als deren Gesundheitsdaten. Unser Anliegen mit diesem Podcast ist es, die Bedeutung des Datenschutzes in diesem extrem sensiblen Bereich herauszuarbeiten. Vor diesem Hintergrund freue ich mich sehr, unseren heutigen Gast, Frau Dr. Federath, begrüßen zu dürfen. Frau Dr. Federath, Sie sind seit 2016 Leiterin des Referates 2a bei der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Ihr Kernthema dort, Datenschutz als Bildungsaufgabe, mithin als Querschnittsaufgabe. Diese Position können Sie einnehmen und ausfüllen, weil Sie sich seit vielen Jahren mit dem Thema Datenschutz beschäftigen. An der Universität Hamburg haben Sie zum Thema Datenschutz in der Justiz promoviert. Sie waren bereits in den Jahren 2001 bis 2004 Referentin für Datenschutz, damals in Schleswig-Holstein. Seit 2004 sind Sie an Ihrem heutigen Haus, wo Sie zunächst als Referentin in den Arbeitsgebieten Justiz, Soziales, Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet haben, bevor Sie Ihr Referat übernommen haben. Kurz und gut, Datenschutz in vielen unterschiedlichen Facetten ist sozusagen Ihr Beritt. Frau Dr. Federath, schön, dass Sie da sind. Lassen Sie uns einsteigen. Zunächst einmal zu einer besseren Orientierung habe ich eine Frage oder mehrere Fragen zu Ihrem Referat. Wo ist es eigentlich angesiedelt? Wem ist es unterstellt? Welche Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten hat es eigentlich?
Ja, vielen Dank für die Einladung heute. Ich muss ein bisschen ausholen, glaube ich, weil ich denke, ich werde jetzt nicht nur über das Referat sprechen, sondern vielleicht tatsächlich auch nochmal über die Behörde der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist eine oberste Landesbehörde und wir sind die Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im Land Berlin und damit sowohl für die öffentlichen als auch für die privaten Stellen im Land Berlin. Und wir haben einen ganz bunten Strauß von verschiedenen Aufgaben, die wir als Aufsichtsbehörde wahrnehmen und sind intern, also eine Behörde, keine so sehr große Behörde. Wir haben ungefähr 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir sind innerhalb der Behörde in Referate untergliedert. Und da Datenschutz ja eine Querschnittsmaterie ist, die sich halt nicht nur auf der rechtlichen Ebene bewegt, sondern halt eben ganz viel auch an der Schnittstelle zwischen Recht und Technik halt Fragen berührt, sind wir in unserer Behörde ausgestattet eben mit Juristen und mit Technikern. Also wir haben drei Abteilungen, davon sind zwei Abteilungen juristische Abteilungen, die eben thematisch halt untergliedert sind in verschiedene Referate. Und wir haben eine Abteilung Informatik, in der wir das Glück haben, dass wir eben die juristischen Sachverhalte einfach auch technisch beleuchten können. Denn viele Datenschutzfragen lassen sich heutzutage wirklich auch nicht mehr nur mit einer Profession letztlich lösen. Und ja, das Referat, das ich leite, Sie hatten ja eben schon so ein bisschen die Themen genannt, das ist ein Referat, was was sicherlich viele Schwerpunkte im öffentlichen Bereich, in der Verwaltung hat. Also Sie sprachen den Sozialbereich an, den Kinder- und Jugendhilfebereich, aber auch den Schulbereich. Also da haben wir sehr viel mit öffentlichen Stellen zu tun. Und wir haben aber eben gerade im Gesundheitsbereich natürlich die ganze Landschaft. Also mit den ganzen niedergelassenen Ärzten, mit den medizinischen Berufsgruppen ist natürlich auch sehr viel privater Bereich. Aber wir haben natürlich auch die Gesundheitsämter, wir haben öffentliche Krankenhäuser. Genau, und das ist so ein bisschen so das, was wir thematisch halt im Referat angeordnet haben. Andere Referate, die haben jetzt den Schwerpunkt im Justizbereich oder im Sanktionsbereich, andere wiederum im Wirtschaftsbereich, also das so ein bisschen zur Eingliederung. Und ja, was machen wir als Berliner Datenschutzaufsichtsbehörde? Wir sind in allererster Linie sind wir eine Behörde, die für die Bürgerinnen und Bürger einfach da ist. Wir stehen zur Verfügung, wenn sich eben die Bürgerinnen und Bürger in ihren Datenschutzrechten verletzt sehen. Wir gehen Einzelfällen tatsächlich nach. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, eine Beschwerde bei uns einzureichen und dann eben sein Sachverhalt einfach auch überprüfen lassen zu können durch uns. Und ja, dann haben wir daneben die Aufgabe im öffentlichen Bereich bei Gesetzgebungsverfahren, aber eben auch hinsichtlich der Verwaltung zu beraten. Das ist also auch ein ganz, ganz wichtiger Aufgabenbereich, der mir in meinem Referat auch immer sehr wichtig ist, dass die Verwaltung, wenn sie Projekte plant, wenn Datenverarbeitungen in Rede stehen, dass sie möglichst frühzeitig auch einfach dann auch den datenschutzrechtlichen Rat bei uns einfach einholt und die Beratung in Anspruch nimmt, weil man ganz oft im Datenschutzbereich dann eben auch die Weichen von vornherein richtig stellen kann, als wenn man erstmal losläuft und vielleicht dann am Ende Prozesse wieder rückgängig gemacht werden müssen, weil sie eben nicht datenschutzgerecht sind, dann macht es sehr viel mehr Arbeit. Und insofern ist das also auch ein Bereich, der uns sehr wichtig ist. Bei Gesetzgebungsverfahren bringen wir natürlich die Datenschutzaspekte dann eben auch möglichst früh ins Gesetzgebungsverfahren ein, damit diese dann auch Berücksichtigung finden. Und ja, dann haben wir in dem ganzen privaten Bereich, ich glaube, das ist den Hörerinnen und Hörern auch ja sicherlich auch bekannt, weil es ja auch vielfach jetzt mit dem Wirksamwerden der Datenschutzgrundverordnung im Jahr 2018 auch bekannt geworden ist, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden durch den Verordnungsgeber doch sehr viel weitreichendere Sanktionsbefugnisse eingeräumt bekommen haben. Das heißt, wir sind eben auch Bußgeldbehörde. Und wenn wir wirklich gravierende Datenschutzverstöße feststellen, dann können wir auch empfindliche Bußgelder verhängen. Das ist natürlich betrifft den privaten Bereich. In anderen Bereichen können wir aber zum Beispiel auch, wenn wir feststellen, da ist eine Datenverarbeitung vollkommen rechtswidrig. Da wird vielleicht ein System eingesetzt, was eben überhaupt nicht datenschutzgerecht arbeitet. Dann haben wir auch die Möglichkeit, das eben zu untersagen, dass so etwas weiter eingesetzt wird. Also insofern haben wir da schon viele Möglichkeiten und Sie sehen, glaube ich, auch schon so ein bisschen an dem Überblick, dass wir wirklich da einen sehr bunten Strauß von Aufgaben haben. Ich glaube, das, was heute auch vielleicht eine Rolle spielen sollte, ist, dass wir natürlich auch als Datenschutzaufsichtsbehörde auch durchaus einen Sensibilisierungsauftrag vom Verordnungsgeber eingeräumt bekommen haben. Dass eben, Sie sprachen das eben gerade auch an, als Datenschutz, als Bildungsauftrag, als Bildungsaufgabe. Es gehört natürlich auch zu unseren Aufgaben zu sensibilisieren. Und ich glaube, wenn man da auf den Bereich der Pflege zu sprechen kommt, dann ist das, glaube ich, auch ein Bereich, Sie sprachen das in Ihrer Einführung an, wo es um sehr, sehr sensible Daten geht und wo, glaube ich, die Sensibilisierung der Menschen eine ganz wichtige Bedeutung hat.
Sie skizzieren ja ein sehr, sehr umfassendes Aufgabengebiet. Ich hoffe, Sie haben genug Kolleginnen und Kollegen, das alles anzupacken. Und was für mich aus meiner Perspektive hochinteressant ist, ist, dass Sie auch zunehmend Durchgriffsmöglichkeiten haben. Weil die Frage tauchte bei mir sofort auf, sollte denn beispielsweise eine Behörde den Datenschutz nicht hinreichend bedacht haben bei der Umsetzung irgendeines digitalen Prozesses, hätten Sie dann auch die Möglichkeit zu sagen, nein, das wird so, das geht so nicht live gestellt, das geht so nicht ins Internet, das kann so nicht gemacht werden?
Also das könnten wir halt tatsächlich machen. Also das wäre wirklich so, dass man natürlich bei diesen Sanktionsmöglichkeiten immer auch sehr genau abwägen muss und dass man natürlich dann auch sehr genau schauen muss. Aber das ist dann ein Mittel, wenn es nicht anders sich letztlich datenschutzgerecht ausgestalten lässt. Also es ist natürlich dann immer eher der Weg zu sehen, ob man Nachbesserungen halt einfach vornehmen kann, was man tun kann. Aber wenn man eben zum Ergebnis kommt, es ist wirklich, wirklich datenschutzrechtswidrig, dann besteht diese Möglichkeit durchaus, ja.
Das erinnert mich an ein Beaumont von Herrn Professor Kleber, dem deutschen Datenschutzbeauftragten, der kürzlich gesagt hat in der Veranstaltung, verantwortet die Behörde zur Einsetzung von Gehirnschmalz. Das würde das ganz gut beschreiben an der Stelle, dass man halt Prozesse dann vielleicht nochmal überdenkt und verändert und entsprechend Gehirnschmalz einsetzt. Ich fand das eine ganz schöne Darstellung. Aber ich würde das gerne noch mal ein bisschen weiter runterbrechen, diese Thematik. Datenschutz ist ja gemeinhin in aller Munde. Und ich persönlich klicke im Internet ständig irgendwelche Dinge weg, die mit Datenschutz zu tun hatten. Dann haben ja die Unternehmen oder viele Unternehmen haben einen Datenschutzbeauftragten oder eine Datenschutzbeauftragte, mit der man in irgendeinem Kontext auch immer mal wieder zu tun hat. Aber ich glaube, dass trotzdem viele Menschen sich ganz einfache Fragen stellen. Was ist Datenschutz eigentlich und worin unterscheidet sich jetzt Datenschutz von Datensicherheit?
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das halt einfach wirklich vergegenwärtigt. Was ist eigentlich darunter zu verstehen? Was bedeutet das eigentlich konkret, dieser Begriff Datenschutz? Ich persönlich finde den Begriff Datenschutz so ein bisschen irreführend, weil es suggeriert immer so ein bisschen, es ginge um den Schutz von Daten. Das ist aber aus meiner Sicht nicht der primäre Aspekt, den man beim Datenschutz wirklich zu berücksichtigen hat. Und ich glaube, das wissen viele gar nicht. Es geht ja nicht um Daten, sondern es geht um den Schutz jeder einzelnen Person. Also es geht um den Schutz der Menschen. Insofern, Sie haben das ja auch schon so ein bisschen so formuliert, Datenschutz als Menschenschutz. Man muss halt dazu vielleicht auch ein bisschen wissen, woher eigentlich dieses Recht auf Datenschutz kommt. Das hat ja das Bundesverfassungsgericht mal im Volkszählungsurteil 1983, ist schon sehr lange her und hat eine wirklich unglaubliche Aktualität heute auch immer noch, das, was das Bundesverfassungsgericht damals gesagt hat. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es handelt sich um ein Grundrecht. Es ist nämlich abgeleitet, dieses Recht auf Datenschutz, aus der Menschenwürde und aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, dieses Grundrecht gewährleistet die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Und gleichzeitig hat jeder das Recht zu wissen, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über ihn weiß. Und ich glaube, das bringt es eigentlich sehr gut auf den Punkt. Also es geht eben tatsächlich hier um ein Grundrecht. Das ist ganz wichtig, dass man das halt weiß. Es geht um wirklich die Rechte des Einzelnen. Es geht nicht in erster Linie um die Daten, sondern deswegen nennt man dieses Grundrecht auch Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Also selbst über den Umgang mit seinen die eigene Persönlichkeit betreffenden Informationen umzugehen. Datenschutz und Datensicherheit, das wird ja auch immer so ein bisschen zusammengeworfen und es ist, glaube ich, schon wichtig, dass man das ein bisschen auch voneinander unterscheidet. Was sind da eigentlich genau die Unterschiede zwischen diesen beiden Begriffen? Und Datensicherheit ist so, dass man einfach sagen muss, heutzutage ist eine Datenverarbeitung ohne Zuhilfenahme von IT eigentlich überhaupt nicht mehr denkbar. Also das ist letztlich so, dass ein Datenschutz, ohne dass es wirklich flankierende technische, organisatorische Maßnahmen gibt, die eingezogen sind, gar nicht in der Lage sind, wirklich so einen wirksamen Datenschutz halt zu gewährleisten. Und insoweit gibt es zwar Unterschiede zwischen diesen Begriffen, aber also die Datensicherheit ist halt einfach so eine auch notwendige Voraussetzung, um wirklich auch die Datenschutzrechte halt wirksam durchsetzen zu können. Und das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also unter der Datensicherheit sind ja auch ganz viele Aspekte zu verstehen, die halt wichtig sind, damit Datenschutz überhaupt funktionieren kann. Also wirklich ein Beispiel für so flankierende technische Maßnahmen sind ja zum Beispiel Verschlüsselung von Daten, dass man halt eben einfach weiß, also Daten, die vertraulich sind, die müssen auch technisch besonders gesichert sein, damit Unbefugte keinen Zugriff nehmen können. Und da gibt es die Möglichkeit der Verschlüsselung. Aber eben auch, Sie sprachen es eben auch schon an, Webseiten und Apps müssen natürlich Mindestanforderungen einfach erfüllen, um halt einfach die Vertraulichkeit der Daten auch gewährleisten zu können. Und insofern ist die Datensicherheit eben wirklich, ohne Datensicherheit funktioniert wirklich der wirksame Datenschutz gar nicht gut.
Ich würde an dieser Stelle gerne ein wenig konkreter werden und auch ein Stück weit mehr in unser Arbeitsfeld marschieren, also in das Gebiet der Pflege. Stellen wir uns jetzt mal vor, ich kaufe mir morgen einen Haushalts- und Pflegeroboter. Der kennt meine Vorlieben und auch die Vorlieben meiner Familie. Der weckt uns morgens und macht uns das Frühstücksei. Und wenn wir aus dem Haus sind, kümmert er sich auch um Oma oder Opa. Der unterhält sich mit ihnen, spielt mit ihnen, zeigt ihnen vielleicht den einen oder anderen Film auf seinem Monitor. Er verbindet Oma und Opa auch mit dem Internet und denkt auch an deren leibliches Wohl. Alle Informationen, die unser Roboter mittels seiner Sensoren sammelt, landen in der Cloud. Und dort gibt es einen Algorithmus, eine künstliche Intelligenz, die unermüdlich damit beschäftigt ist, meine Familie besser kennenzulernen, damit unser Roboter immer bessere Antworten auf unsere ausgesprochenen oder unausgesprochenen Wünsche gibt. Vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, ist heute schon möglich. Morgen wird es ganz bestimmt möglich sein, aus Sicht der Datenschützerin. Wenn man einen solchen Roboter zu Hause in Betrieb nehmen würde, worauf sollte man aus Datenschutzperspektive achten? Und wie können die Nutzerinnen hier wirklich informierte Datenschutzentscheidungen treffen?
Also ich glaube, dass es heutzutage angesichts wirklich der Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche, und Sie haben da jetzt, glaube ich, schon sehr viel Zukunftsszenario beschrieben, aber durchaus auch die aktuelle Realität schon, dass es halt wirklich wichtig ist, dass die Menschen in der Lage sind, ständig auch tatsächlich die Risiken, die mit dieser ja sehr verlockenden Technik auch verbunden sind, auch bewerten zu können. Und dass man, glaube ich, auch sehr darauf achten muss, dass man die Menschen auch auch dazu ermächtigt, auch die richtigen Fragen zu stellen. Was passiert denn eigentlich genau mit den Daten, die halt aufgezeichnet werden? Was heißt es eigentlich, wenn Daten in der Cloud gespeichert werden? Wer hat denn dann Zugriff? Was kann mit den Daten halt geschehen? Oder dass eben halt einfach auch eine große Sensibilisierung, glaube ich, einfach erforderlich ist, was eben Algorithmen heutzutage auch aus den Daten halt für Schlüsse halt auch ziehen können, ohne dass es ja überhaupt ein menschliches Zutun gibt. Und insofern glaube ich schon, dass also dieses Risikobewusstsein zu schärfen, dass das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist. Und was mir auch noch so ein bisschen dazu einfällt, ist, dass Sie haben ja jetzt auch so ein bisschen das beschrieben, dass es eben von jung bis alt letztlich ja auch ganz viele Vorzüge gibt, solcher Roboter, die man da im Haushalt irgendwie einsetzen kann. Und ich glaube, so bei den ganzen jungen Menschen, bei den Kindern und Jugendlichen, die wir ja oft auch so als die Digital Natives halt beschreiben, die sind ja recht unbedarft und sehr unvoreingenommen, was solche Technik anbelangt, häufig, und sehen ganz oft die Chancen, aber vielleicht nicht unbedingt die Risiken. Deswegen ist es, kommen wir wieder zur Bildungsaufgabe zurück, ein ganz wichtiger Aspekt, dass man da auch so im Sinne der Medienkompetenz halt auch da eine Datenschutzkompetenz halt erreicht. Und wenn man jetzt auf der einen Seite die Jüngeren betrachtet, auf der anderen Seite die Älteren, die ja jetzt auch eher, Sie sprachen ja auch von Großvater und Großmutter, das sind Menschen, die aufgrund ihrer Lebenserfahrung, glaube ich, schon viel mehr auch dieses Risikobewusstsein vielleicht aufgrund ihrer Lebenserfahrung einfach haben. Und ich glaube, dass das halt auch gut ist in dem Bereich, dass es halt vorhanden ist, während die Jüngeren das vielleicht erst erlernen müssen. Und dass man halt dieses Bewusstsein wirklich auch stärkt, indem man eben wirklich auch immer wieder sensibilisiert und immer wieder auch glaube ich, auch verständlich macht. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Irgendwie, es muss halt auch verständlich sein. Sie haben ganz am Anfang gesagt, Sie gehen durchs Internet und dann klicken Sie da auch einfach mal so das, was da steht, weg. Weil es ist manchmal auch viel zu viel. Und das ist auch genau das, was ich auch so aus meiner Erfahrung eigentlich immer nur sagen kann. Es ist halt wichtig, dass man den Menschen auch verständlich macht, was eigentlich mit ihren Daten geschieht. Und nur so kann man dann, glaube ich, auch die Menschen halt erreichen und sie sensibilisieren. Und das ist vielfach bei diesen ganzen Apps und Produkten wirklich tatsächlich so. Das ist halt alles sehr, sehr unverständlich. Und es ist dann sehr lang und es ist auch zum Teil sehr juristisch. Und da finde ich es immer wichtig, dass man da halt einfach verständlich sensibilisiert.
Ja, ich würde das Thema Risikobewusstsein auch nochmal ein Stück weit verschärfen anhand dieses Szenarios, weil da auch für mich persönliche Fragen auftauchen. Wenn wir jetzt zum Beispiel den nochmal ein bisschen erweitern, unseren Roboter, der kann nämlich jetzt auch noch den Stuhlgang und den Urin analysieren. Klammer auf, es gibt tatsächlich Toiletten, die das schon können, die auch erkennen können, wer auf ihnen drauf sitzt, sozusagen. Also das ist auch nicht so weit her, dieses Szenario. Und dabei fallen unter anderem möglicherweise auch genetische Informationen an. Genetische Informationen, die von Dritten genutzt werden können. Vielleicht sogar auch genutzt werden sollen. Wenn ich das aber jetzt mir mal genauer anschaue, wenn meine genetischen Informationen in die Cloud gehen, dann erzählen die ja nicht nur etwas über mich. Die erzählen ja auch noch Geschichten über meine Eltern, über meine Kinder und bisweilen auch über meine Kindeskinder. Das heißt, meine Daten gehen ja weit darüber hinaus, was sozusagen jetzt irgendwie aktuell genutzt wird oder beziehungsweise können weit darüber hinaus genutzt werden. Wie kann ich denn an dieser Stelle überhaupt eine informierte Entscheidung treffen, wenn ich diese Komplexität im Normalfall gar nicht durchdringen kann, wenn mir das vielleicht auch gar nicht bewusst ist? Was kann man da tun? Wie kann man dem begegnen über dieser Komplexität?
Also ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, bei allen Produkten, die man halt einsetzt, dass man eben tatsächlich sich diese ganzen Datenschutzerklärungen tatsächlich einfach mal anschauen muss und dass man sich die Fragen dann für sich stellt, ist für mich erkennbar, welche Daten gespeichert werden, an wen werden die Daten eigentlich übermittelt, wo werden die Daten gespeichert, gibt es vielleicht auch noch andere Zwecke, für die die Daten weiterverwendet werden sollen. Ich denke da an den Forschungsbereich auch ganz oft, dass Daten dann halt für Forschungszwecke vielleicht weiterverwendet werden sollen. Werden die Daten tatsächlich anonymisiert? Das muss man halt auch alles erstmal wissen, was ist darunter eigentlich zu verstehen? Wann sind Daten eigentlich anonym und wie lange bleiben sie personenbezogen? Das ist nämlich in der Praxis gar nicht unbedingt immer so klar. Und insofern ist es halt wichtig, dass man halt, wenn man so ein Produkt einsetzt oder wenn man vor der Kaufentscheidung steht, dass man eben nicht nur darauf achtet, ist das vielleicht leicht bedienbar und ist es vielleicht so, dass es meinen Bedürfnissen gerecht wird, sondern dass man sich halt auch tatsächlich diese andere Seite halt anguckt. Wird eigentlich meine Vertraulichkeit, werden meine Daten eigentlich geschützt und wie macht der Hersteller das? Und ich glaube, man muss da viel, viel stärker letztlich auch dann wirklich in die Situation kommen, auch sich zu trauen, auch Fragen zu stellen einfach. Und möglicherweise halt auch dann einfach sich gegen so ein Produkt entscheiden, wenn sich da vielleicht Fragen auch nicht klären lassen. Und was jetzt ihre Ausführungen jetzt zu den Gesundheitsdaten anbelangt, ja, es ist so, dass die Gesundheitsdaten sind die sensibelsten Informationen, die einen Menschen betreffen. Die Gesundheitsdaten und die genetischen Daten, die auch natürlich dazugehören, noch viel mehr. Der Gesetzgeber und der europäische Verordnungsgeber haben ja auch das durchaus gesehen und haben einfach die sogenannten sensitiven Daten, das sind besondere Kategorien personenbezogener Daten, die unterliegen einfach schon mal einem weitergehenden gesetzlichen Schutz. Also da differenziert das Datenschutzrecht zwischen den personenbezogenen Daten und den besonderen Kategorien personenbezogener Daten, zu denen eben die Gesundheitsdaten gehören. Dazu gehören auch noch Daten über die sexuelle Orientierung beispielsweise. Also das ist schon so, dass da Kategorien gebildet sind vom Gesetzgeber, die einfach einem besonderen Schutz unterliegen. Und in den Szenarien, die Sie jetzt eben geschildert haben, muss man auch einfach sagen, wenn Daten verarbeitet werden sollen, sei es nun von dem Hersteller eines Produktes oder von dem Verkäufer eines Produktes, dann muss der ja auch dazu befugt sein, diese Daten verarbeiten zu dürfen. Und in allererster Linie gibt es gesetzliche Vorschriften, die eine Datenverarbeitung erlauben könnten. Aber der Bereich, den Sie hier ansprechen, ist einer, da gibt es keine gesetzlichen Vorschriften, die jetzt erlauben, in so einem Szenario Daten zu verarbeiten, sondern da steht einfach die Einwilligung, also im Raum. Und zwar muss ich vielleicht noch mal einen Satz ausholen. Im Datenschutzrecht ist es halt so, entweder haben Sie gesetzliche Vorschriften, die Datenverarbeitung erlauben, ganz konkret für bestimmte Zwecke, oder Sie haben daneben die Einwilligung der Menschen, die also selbst darüber entscheiden können, ob sie mit der Datenverarbeitung einverstanden sind. Und in so einem Kontext ist es so, dass man halt dann vielleicht auch einfach sagen muss, ich erteile diese Einwilligung eben nicht. Ich möchte, dass halt dann dass diese Daten halt nur für einen ganz begrenzten Zweck eingesetzt werden dürfen, aber eben nicht darüber hinaus. Und auch da muss man wieder sagen, kommt wieder die Sensibilisierung ins Spiel. Die Menschen müssen sich halt wirklich auch genau anschauen, in was sie da eigentlich einwilligen. Nicht umsonst sagt die Datenschutzgrundverordnung, eine Einwilligung muss informiert erfolgen.
Genau, aber das setzt natürlich auch voraus, dass meine Grundbildung, mein Vorwissen es mir überhaupt ermöglicht, das nachzuvollziehen und zu verstehen. Und da kommen wir an einen Punkt, wo Fragen sich mir stellen. Wenn ich mir jetzt die beiden Seiten jetzt anschaue, ich schaue mir jetzt den Hersteller eines solch umfangreich ausgestatteten Pflegeroboters an. Und dieser Hersteller, der hat natürlich mit Sicherheit einen sehr viel größeren Einblick darüber, was mit den generierten Daten so veranstaltet werden kann. Im Guten wie möglicherweise auch im Nicht-Guten. Also wir wollen denen ja auch nichts Böses unterstellen. Aber wenn ich die richtig verstanden habe, bin ich als Käufer dieses Roboters und derjenige, der den einsetzt, auch für den Datenschutz verantwortlich. Das heißt, ich treffe eine Entscheidung, ich kaufe mir diesen Roboter und ich sage ihm, er darf dies und jenes tun. Im Übrigen erfasst er damit auch die Daten noch von meiner Familienangehörigen, was ja auch noch dazu kommt, vielleicht sogar von meinen Nachbarn, wenn die bei mir zu Hause zu Gast sind und dergleichen mehr. Und für all diese Menschen soll ich die Entscheidung treffen, was darf dieser Roboter sammeln und was darf er nicht sammeln? Ich fühle mich da tatsächlich ein bisschen alleingelassen, muss ich gestehen. Wieso sind da die Hersteller nicht mehr in der Pflicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Das Datenschutzrecht stellt tatsächlich auf den sogenannten Verantwortlichen ab, also denjenigen, der für die Datenverarbeitung verantwortlich ist. Und wenn Sie so ein Gerät in Ihrem Haushalt einsetzen, dann sind Sie ja irgendwie dafür halt auch verantwortlich. Aber es ist natürlich schon so, dass diese Geräte, diese ganzen Produkte müssen natürlich von vornherein so konfiguriert sein, dass sie überhaupt keine Daten unzulässig verarbeiten können. Das ist ja schon mal letztlich eine Grundvoraussetzung, aber Sie haben recht, es ist nicht so, dass jetzt die Grundverordnung speziell Regelungen enthält, um die Hersteller halt in die Pflicht halt zu nehmen. Jetzt muss man aber, glaube ich, auch ein bisschen differenzieren bei diesen Produkten, und zwar vielfach wird es gerade in den beschriebenen Szenarien so sein, dass die Hersteller so ganz, glaube ich, nicht raus sind, weil die ja auch weiterhin an der Datenverarbeitung beteiligt sind. Also das sind ja vielfach Produkte, die werden weiterhin halt geupdatet. Möglicherweise, Sie sprachen es an, werden Daten in Clouds gespeichert, sodass man halt da auch nicht unbedingt sagen kann, dass die Hersteller jetzt vollkommen aus der Verantwortung herausgenommen sind, sondern es gibt da ja verschiedene Konstellationen. Wenn jetzt eben wirklich so ein Hersteller eines Produktes weiterhin Daten verarbeitet, weil es halt eben einfach dann mit einer Datenspeicherung in der Cloud halt verbunden ist, dann muss das ja auch rechtlich letztlich fundiert sein. Das heißt, es gibt da so Szenarien wie gemeinsame Verantwortlichkeit, es gibt auch Auftragsverarbeitungsverträge. Also insofern kommen wir da wieder zurück. Als Käufer muss man sich natürlich auch im Klaren sein über diese Rechtsverhältnisse und muss dann natürlich aber auch sagen können, also ich möchte, dass der Hersteller zwar mein Produkt updatet, Aber ich möchte nicht, dass er daraus jetzt auch noch irgendwelche Auswertungen halt zieht. Also auch das ist wieder so, man muss es halt wissen, was man tut, und dann muss man seine Rechte halt wieder wahrnehmen. Dafür kann man an der Stelle immer nur werben, dass man halt eben einfach selbst versucht, eben sich möglichst gut zu informieren. Gleichwohl sind heutzutage eben einfach die Systeme so hoch integriert, dass das natürlich eine Herausforderung ist für die Verbraucherinnen und Verbraucher, auf jeden Fall.
Eine große Herausforderung. Ja. Ich würde jetzt gerne zu einem Thema umschwenken, was uns tatsächlich alle schon betrifft, zumindest die Kassenpatienten, die privatversicherten Patienten, die werden, glaube ich, erst im kommenden Jahr damit befasst werden. Und zwar das große, große Thema der Telematikinfrastruktur. Vielleicht da erstmal ein paar allgemeine Informationen dazu. Die Telematikinfrastruktur soll Schritt für Schritt alle Akteure des Gesundheitswesens miteinander digital vernetzen. Also die Ziele hier sind sehr, sehr großartige Ziele. Also sollen relevante Informationen unmittelbar zur Verfügung gestellt werden. Damit werden Wege gespart, es soll redundante Diagnostik vermieden werden und viele weitere sinnvolle Dinge können so umgesetzt werden. Ein zentrales Element der Telematikinfrastruktur stellt die elektronische Patientenakte dar. Kassenpatienten können sich selbige seit dem 01.01. dieses Jahres als App auf ihr Tablet oder Smartphone herunterladen. Und in ihr finden sich dann die gesammelten Unterlagen und Aufzeichnungen. Das wird immer weiter ausgebaut. Wir sind dann noch relativ am Anfang. Aber irgendwann ist es so, dass alle Informationen von Ärzten oder Ärztinnen bzw. Heilmittelerbringern über einen Patienten dort, ich sag mal, digital gelagert werden können. Dazu gehören Anamnesebögen, Diagnosen, Notizen über Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse an sich, Therapiemaßnahmen, Operationen, Befunde, Aufklärung und Einwilligung und Arztbriefe und vieles, vieles mehr. Der Inhaber oder die Inhaberin dieser Patientenakte kann frei oder soll zukünftig frei darüber verfügen können, wer von diesen Akteuren diese Daten einsehen darf. Jetzt aus der Sicht der Datenschützerin, worauf sollen die Nutzerinnen hier achten und was sehen sie hier unter Umständen kritisch?
Also erstmal muss man, glaube ich, sagen, dass das, was damit eigentlich so verfolgt wird, also das Interesse, dass die Patienten einfach auf ihre Daten jederzeit zugreifen können, dass das viele Vorteile bietet und, glaube ich, gerade so in dem Kontext auch vielleicht von pflegebedürftigen älteren Menschen, dass es durchaus natürlich ganz viele Vorteile hat, wenn diese Unterlagen natürlich auch leicht zugreifbar halt einfach sind. Man muss sich, glaube ich, wirklich im Klaren darüber sein, wenn man halt jetzt tatsächlich solchen elektronischen Akten arbeitet, ist natürlich auch ganz wichtig ist, dass man dort auch wieder die Kontrolle darüber behält, wer eigentlich was einsehen kann. Und so, wie das entsprechende Gesetz ausgestaltet ist, ist ja genau dieses ganz fein granulare Zugriffsmanagement, nämlich dass die Patienten und Patientinnen sehen können, wer eigentlich auf welche Daten zugreifen kann. Das ist halt im Moment alles noch gar nicht in der Form umgesetzt. Das soll nämlich erst später kommen, in einem Jahr. Und das ist aus Datenschutzsicht sehr kritikwürdig, weil eben einfach es nicht sein kann, dass die Menschen dann entscheiden, ja, ich möchte gerne eine elektronische Patientenakte, aber ich muss dann hinnehmen, dass mein Zahnarzt die Unterlagen meines Psychotherapeuten einsehen kann. Und das ist aus Datenschutzsicht dann überhaupt nicht mehr das, was man sich eigentlich da auch darunter vorstellt. Und da sehe ich halt auf jeden Fall, das sehe ich halt schon sehr, sehr kritisch auf jeden Fall, dass das natürlich erstmal auch einfach umgesetzt sein muss, um dann eben das auch wirklich empfehlen zu können. Und es gibt auch noch verschiedene weitere Kritikpunkte, die es gibt, zum Beispiel eben auch das Authentifizierungsverfahren, was aus Datenschutzsicht noch nicht ausreichend sicher ist. Und ich glaube, da gibt es einfach noch sehr, sehr viele Punkte, die erstmal auch geklärt sein müssen. Und insofern kann ich auch hier immer nur wiederholen, es ist wirklich wichtig, sensibilisiert zu sein. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Menschen auch wissen, dass sie im Moment das überhaupt noch nicht so mit den Zugriffsrechten halt selbst entscheiden können, wer auf was zugreifen kann. Und das, finde ich, ist eine Grundvoraussetzung eigentlich auch für so eine elektronische Patientenakte.
Ja, das bringt mich zu einem weiteren Punkt. Also und zwar jetzt auch wieder in einem etwas größeren Zusammenhang. Ich sag mal, Datenschutz im Wandel gesellschaftlicher Veränderung. Die etwas Älteren unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, die haben ja auch im eigenen Land, in Deutschland, schon erhebliche gesellschaftliche Veränderungen erlebt. Aktuell leben wir in einer Demokratie, in einem pluralistischen Rechtsstaat, der mir als Bürger eine erhebliche Rechte einräumt. Sie nannten das beispielsweise schon die informationelle Selbstbestimmung. Der Rechtsstaat gibt mir die Möglichkeit, bestimmte Dinge einzuklagen im Bereich des Datenschutzes, gesammelte Daten einzusehen, Löschungen von Daten zu verlangen und dergleichen mehr. Wir haben jetzt aber auch in jüngster Zeit erlebt, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Diese Dinge können sich schnell verändern und sie unterliegen auch durchaus Angriffen, die schwer abzuwehren sind. Also das heißt, dieser Wind, der kann sich auch drehen. Und das bringt mich an einem wichtigen Punkt. Ich meine, Daten werden ja nicht älter, die kriegen ja keine grauen Haare, so wie ich, sondern die liegen dann irgendwo rum. Welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, das digitale Wissen, das in der Welt über mich existiert, überhaupt herauszufinden? Und wie kriege ich es da wieder raus, wenn ich das denn möchte? Also wie kann ich den Missbrauch oder den potenziellen Missbrauch meiner Daten sozusagen reduzieren und dem entgegenwirken, wenn ich das Gefühl habe, möglicherweise wird es eben nicht mehr in meinem Sinne, in meinem Rechtsstaatsverständnis genutzt, diese Daten. Was für Chancen und Möglichkeiten habe ich da heute?
Also ich glaube, man muss da auch noch mal ein bisschen auf den auf die Datenschutzgrundverordnung halt zurückkommen. Und zwar war es dem Verordnungsgeber sehr wichtig, diese betroffenen Rechte, so nennt man die im juristischen Sinne, zu stärken. Das heißt also, die Datenschutzgrundverordnung enthält diverse Rechte, die Bürgerinnen und Bürger einfach geltend machen können, um zu erfahren, was über sie gespeichert wird. Also ein umfassendes Auskunftsrecht zum Beispiel. Es gibt auch Informationspflichten, die sehr detailliert vorgegeben sind durch die Datenschutzgrundverordnung, die sich eben an denjenigen, der Daten verarbeitet, richten. Es ist nämlich darüber zu informieren, welche Daten für welche Zwecke verarbeitet werden, sodass man halt also eigentlich schon erstmal wissen oder erfahren sollte darüber, was eigentlich mit den eigenen Daten halt geschieht. Da möchte ich an der Stelle auch noch mal wieder betonen, dass ich, weil ich wieder daran denke, was Sie eingangs gesagt haben, dass vielfach man eben die Dinge auch wegklickt, weil es so kompliziert ist und weil es so lang ist und weil es auch so häufig ja auch so wenig aussagekräftig ist, was da steht. Deswegen sage ich auch in Beratung ganz oft eben auch, dass ich das sehr, sehr wichtig finde, dass man das verständlich einfach macht. Das ist auch ein Ansatz, den die Grundverordnung verfolgt, dass eben das auch wirklich verständlich in leichter Sprache einfach auch formuliert sein muss, dass man sich auch ein Bild davon machen kann, was eigentlich mit den Daten genau geschieht und das nicht irgendwie kryptisch und besonders juristisch halt aufbereitet sein sollte. Und es gibt halt verschiedene Rechte. Also es beginnt eigentlich wirklich immer damit, dass man einfach den Auskunftsanspruch geltend machen kann, dass man einfach auch wirklich mal das erbittet, was ist eigentlich über mich bei Ihnen gespeichert, wie lange wird es aufbewahrt. Und dann hat man natürlich auch ein Recht auf Löschung. Also wenn Daten halt nicht mehr erforderlich sind für die Aufgaben des jeweiligen Verantwortlichen, dann hat er diese zu löschen. Dann gibt es nämlich keinen Grund mehr, die weiterhin aufzubewahren. Und sollte das dann nicht getan werden, dann hat man eben auch das Recht, diesen Löschungsanspruch halt auch geltend zu machen. Und das, was Sie eben ansprachen, was das gesamte Internet anbelangt, natürlich ist es schwierig. Daten, die einmal preisgegeben sind, die einmal veröffentlicht worden sind, sind sehr, sehr schwer wieder zurückzuholen. Aber der Verordnungsgeber hat auch, das ist in dem Artikel 17 Absatz 2 der Datenschutzgrundverordnung geregelt, dieses Recht auf Vergessenwerden explizit geregelt, um halt einfach die Verantwortlichen auch in die Pflicht zu nehmen, dann diese Daten auch wieder zu löschen, zum Beispiel Suchmaschinenbetreiber, die dann eben dazu verpflichtet sind, wirklich alles zu tun, um halt dann auch zu verhindern, dass diese Daten weiterhin also aufgerufen werden können. Also insofern ist es aus meiner Sicht schon ein großer Fortschritt, den die Datenschutzgrundverordnung mit sich gebracht hat, indem sie einfach da auch nochmal ein besonderes Augenmerk drauf gerichtet hat, diese Rechte der Einzelnen zu stärken.
Also ich denke, zusammengefasst kommen wir tatsächlich nochmal zu der Überschrift des heutigen Podcasts. Datenschutz ist Menschenschutz und es wurde sehr, sehr deutlich, dass Datenschutz wichtig ist. Sie haben es bereits anklingen lassen. Ich würde es aber trotzdem gerne nochmal wiederholen hier gegen Ende des Podcasts. Wenn ich mich an dieser Stelle, also bezogen auf meine Daten, verunsichert fühle, wer kann mir in dieser Stadt, in unserem schönen Berlin, dann helfen? Wer kann mich beraten und aufklären? Und was kann ich unternehmen, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Daten nicht in meinem Sinne verwendet werden?
Also die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit als Aufsichtsbehörde ist hier die richtige Ansprechpartnerin. Ich hatte das ja eingangs schon gesagt, dass es für uns wirklich sehr wichtig ist, eben tatsächlich für die Bürgerinnen und Bürger einfach auch da zu sein und ihnen einfach auch zu helfen und eben Einzelfallkonstellationen auch nachzugehen. Und es kann ja auch durchaus dazu führen, dass, wenn eben wirklich dann ein massiver Datenschutzverstoß festgestellt wird, dass das dann wirklich bis zu einer Sanktion halt auch kommen kann. Uns geht's in erster Linie immer darum, dass Datenschutzverstöße abgestellt werden und dass die sich vor allem in der Zukunft auch nicht wiederholen. Das ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und insofern, ja, wir sind sicherlich die richtigen Ansprechpartner. Wenn man jetzt also erstmal wissen möchte, was ist denn eigentlich über mich gespeichert, dann ist es so, dass man diese Auskunftsrechte, diese betroffenen Rechte natürlich erstmal gegenüber derjenigen Stelle, die Daten verarbeitet, geltend macht. Das heißt also, es empfiehlt sich natürlich erstmal, wenn man halt einfach nicht weiß, was speichert denn jetzt irgendwie diese Behörde eigentlich über mich oder sind die Daten eigentlich schon gelöscht oder sind die vielleicht immer noch vorhanden, obwohl vielleicht mein Antrag auf irgendeine Sozialleistung schon so lange zurückliegt, dann empfiehlt es sich natürlich in erster Linie erstmal an die Stelle zu wenden. Aber sobald es Probleme geben sollte, stehen wir da halt eben einfach wirklich zur Verfügung. Und was tatsächlich die Beratung und die Aufklärung anbelangt, ich hatte eingangs gesagt, wir sind eine relativ kleine Behörde, das können wir sicherlich jetzt nicht in einem Umfang, also dass wir nun wirklich jede Stelle, jedes Problem halt tatsächlich jetzt umfangreich behandeln können oder in jeder Hinsicht umfangreich beraten können. Aber wir bemühen uns halt einfach sehr, da einfach zur Seite zu stehen. Und wir haben natürlich auch immer wieder Informationsmaterialien, die wir entwickeln, die wir auf unsere Webseite stellen, Broschüren, die wir veröffentlichen und natürlich auch hin und wieder durchaus auch Pressemitteilungen, wo wir dann einfach auch auf spezielle, aktuelle Datenschutzfragen, die uns gerade bewegen, hinweisen. Und insofern also ja, kann man einfach nur sagen, sehr gerne können sich alle an uns einfach wenden. Und wir versuchen dann schon immer weiterzuhelfen.
Ja, das finde ich großartig, dass es Sie gibt. Und ich hoffe, dass Sie dann irgendwann auch genug Ressourcen bereitgestellt bekommen, das auch wirklich dann in Gänze abzudecken. Das bringt mich im Grunde, sind wir schon am Ende unseres Podcasts. Aber ich habe noch tatsächlich noch zwei Fragen an Sie. Die erste Frage ist, was würden Sie sich hinsichtlich des Datenschutzes von den Berlinerinnen wünschen? Also Berliner und Berlinerinnen. Und auch die zweite Frage, was wünschen Sie sich von uns, also von Leben, Pflege, Digital, im Hinblick auf das Thema Datenschutz in der Pflege 4.0?
Also ich wünsche mir von den Berlinerinnen und Berlinern tatsächlich, dass sie sensibel sind, was ihre eigenen Daten anbelangt. Und ich höre immer gar nicht gerne, wenn Menschen sagen, ich habe ja gar nichts zu verbergen. Ich glaube, jeder hat was zu verbergen. Und ich glaube, spätestens, wenn es um die eigene Gesundheit geht, dann fühlt man sich da, glaube ich, auch selbst sehr, sehr stark betroffen. Und ich hoffe, dass es vielleicht heute auch so ein bisschen schon eine Sensibilisierung in die Richtung war, wie wichtig eigentlich dieses Recht auf Datenschutz Zeit ist. Und insofern, das würde ich mir wünschen. Und von Ihnen würde ich mir vielleicht wünschen, ich hatte ja eben gesagt, wir können sicherlich nicht jede einzelne Person in allen Belangen beraten, aber ich finde das sehr wichtig und ich finde es deswegen auch toll, dass Sie mich heute eingeladen haben, dass gerade in dem Bereich ihnen das Thema halt einfach auch so präsent ist. Ich glaube, dass halt die Digitalisierung in der Pflege, wo es in den höchstpersönlichen Bereich der Menschen geht, so eng mit dem Thema Datenschutz verbunden ist, dass ich mir wünschen würde, dass sie da einfach an dem Thema dranbleiben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man halt eben einfach dann so bestimmte Fragen, dass man die vielleicht mit ihnen auch so ein bisschen übergreifend halt erörtern kann und sie wiederum dann bei ihren Akteuren dann diese Sensibilisierung vielleicht auch gut vornehmen können. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Schöne Hausaufgaben für uns, die wir uns gerne annehmen. Und ich bedanke mich bei Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses tolle Gespräch, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Und ich wünsche Ihnen an dieser Stelle alles Gute für die Zukunft.
Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Lauer. Vielen Dank.
Sie hörten den zweiten Podcast von Leben, Pflege, Digital, dem Kompetenzzentrum Pflege 4.0. Unser Gast zum Thema Datenschutz in der Pflege 4.0 war Frau Dr. Claudia Federath. Besuchen Sie unsere Webseite unter www.lebenpflegedigital.de. Gern können Sie mit uns auch in Kontakt treten. Schreiben Sie dafür einfach eine E-Mail an info@lebenpflegedigital.de. Wir freuen uns auf Sie.